der sieht das und sagt, ach Mensch, das ist echte Scheiße. Also das kannst du dann einfach nur wegschmeißen, alles wegschmeißen. Also da geht man dann so klein hinaus. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt weiter oder höre ich auf?
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der österreichische Bildhauer Erwin Wurm. Erwin ist ein Verformalist. Er verformt Gegenstände, bläst sie auf, verschmelzt Handtaschen mit Frauenbeinen, produziert riesige Wärmflaschen, schmälert Häuser, biegt LKWs, stellt Häuser auf Häuser. Er ist ein Bildhauer des Surrealen, der reale Objekte verändert. Wie Erwin aus einem kleinbürgerlichen österreichischen Provinzort zum weltbekannten Künstler wurde, das erzählt er uns jetzt im Podcast. Erwin, bei mir steht gerade vor der Galerie eine Skulptur von dir, eine 4,50 Meter große Bronze. Das ist eine Wärmflasche auf zwei Füßen und es ist beeindruckend zu sehen, wie diese, die steht ja quasi im halböffentlichen Raum, also es ist zwar unser privates Grundstück, aber sie steht in der Öffentlichkeit und es ist wahnsinnig beeindruckend zu sehen, was die mit den Menschen macht, die daran vorbeilaufen. Also morgens Kinder, die zur Kita oder zur Schule gehen, mit oder ohne Eltern, abends irgendwelche Partygänger, die sich damit fotografieren und ich glaube, die meisten davon fragen sich gar nicht, ist das jetzt Kunst oder was das ist. Und diese Arbeit trägt den Namen Mutter. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Wärmeflasche. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt in Deutschland. Thermophore, glaube ich, oder?
Auch Wärmflasche.
Wärmeflasche, ja. Das ist also ein Tool, ein Gegenstand, in dem man heißes Wasser einfüllt. Mit dem bin ich groß geworden quasi. Und nicht ich allein, sondern wir alle. Und wenn man krank war oder wenn einem kalt war, hat einem die Mutter das heiße Wasser hineingegeben und ist damit zum Bett und man hat sich gern daran gewärmt. Und das ist für mich so ein Synonym für Liebe, für Zuneigung, für Geborgenheit geworden. Und das ist halt ein Bild davon. Und ich glaube, da jeder mit Wärmeflasche zu tun hatte, im Aufwachsen und auch später als Eltern, kann man da sehr wohl damit das Gefühl von Wärme und Zuneigung und Liebe vermitteln und auch koppeln. Und ich glaube, das überträgt sich direkt.
Was sehr schön ist, die steht in der prallen Sonne. Und wenn dort über längere Zeit die Sonne drauf scheint, speichert ja dieser patinierte Bronzeguss diese Wärme und strahlt eben dann auch noch in den Abendstunden hinein die Wärme aus, was ziemlich irre ist, weil es ist ja eben eine Bronze und darf angefasst werden und beklettert und so weiter. Mhm. Und wenn man die dann anfasst, spürt man eben die davon ausgehende Wärme.
Ja, die wird ja richtig heiß in der Sonne.
Wird richtig heiß, genau. Und ich würde ja gerne noch den Vater produzieren und daneben stellen, weil wir haben ja noch eine zweite. Den habe ich noch nie im Original gesehen. Das ist eine, wie sieht der aus?
Der Vater ist ein, in Österreich gibt es die Doppelliter Weinflaschen. Also das ist normalerweise, normale Standard ist ja 1 Liter oder 7/10 Liter. Diese Weinflaschen, ja. Und in Österreich gibt es den Doppelliter. Also das war der billige Wein, den man in großen Mengen getrunken hat. Und der Doppler ist sozusagen das Synonym einer bestimmten Generation, Nachkriegsgeneration. Auch für mich verbindet sich das mit den, hoffentlich trete ich jetzt niemand auf den Slip, mit den Bildhauern, Steinbildhauern der Nachkriegsgeneration, die unter sehr argen Bedingungen mit Stein im Freien gearbeitet haben, immer winters und sommers, also Hitze und Kälte ausgesetzt. Die mussten dementsprechend sozusagen trinken und das hat auch zum Ethos fast dazugehört. Und da war der Doppler so ein Standard. Und das verbindet sich. Und ich habe dann so eine Doppelliterflasche Wein genommen, die entweder es im weißen Glas gibt oder in diesem bläulichen Glas. Und habe einfach wie bei der Mutter zwei Beinchen dran gemacht. Und das ist dann, der eine ist der Vater und das andere ist die Mutter. Nur den Vater vergrößert geht halt nicht, weil es ist ein Doppelliter Flasche, eine Glasflasche. Man könnte die Glasflasche vergrößern, aber das haut dann nicht so hin. Und wenn man sie gießt in Bronze, geht es auch nicht. Also was gut wäre, man könnte sie klein hinstellen. Ich glaube, es ist auch ein gutes Synonym für die große Mutter und der kleine Vater für eine bestimmte Generation und für eine bestimmte Vorstellung von, überkommener Vorstellung von Vaterschaft und Mutterschaft.
Interessant finde ich ja bei der Mutter, also bei der Wärmeflasche, dass sie diese geriffelte Struktur hat, die wir alle kennen von Wärmflaschen eben. Ich finde aber, dass das was mit der formalen Wahrnehmung der Skulptur hat, also weil quasi durch diese Rasterung, die auf der Oberfläche ist, hat man fast das Gefühl, es gibt irgendeinen Bezug zur formalen Bildhauerei. Ist das bewusst oder Zufall?
Das ist Zufall. Also die haben einfach, das sind ja Gummigüsse gewesen. Also die haben ja alles, also ich habe die als Kind immer gekannt in diesem orange-rot-roten Gummi. Also diesen klassischen Gummifarbe. Ja. Und die haben, damit sich die Wärme besser verteilt oder nicht so heiß, weil wenn heißes Wasser drin ist und der Gummi ist ganz glatt, verbrennt man sich. Und durch diese Riffelung verteilt sich die Hitze und die Auflagefläche am Körper ist nicht so groß, sondern wird eben kleiner und dadurch verteilt sich die Hitze leichter und man verbrennt sich nicht. Das ist der Grund. Aber das war jetzt eine reine, also das ist Interpretation von dir. Das war auch gut.
Und wie wichtig ist die Biografie, deine eigene Biografie, das Großwerden in Österreich für deine Arbeit? Weil es gibt ja viele, also eine Arbeit, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist ja das Narrow House, das schmale, aber ich glaube auch Narrow in der Doppeldeutigkeit Haus. Und da hast du dein Elternhaus nachgebaut, aber in ultraschmal. Also ich glaube in 2 Meter Breite und 30 Meter Länge.
Es ist 20 Meter lang und 1 Meter breit. Und es gab das gesamte Haus und man kann hineingehen. Und drinnen ist der ganze Grundriss, also der Grundriss, so wie das Haus ebenerdig aufgeteilt war. Also es gibt quasi so ein Eingangszimmer, dann Küche, dann das Wohnzimmer, Gang, nach hinten Elternschlafzimmer, Bad und Klo. Und das ist proportionsmäßig so aufgeteilt, dass das alles in diesem 1 Meter breiten und 20 Meter langen Haus Platz hat, so wie es ursprünglich war. Nur haben sich eben die Proportionen vollkommen verschoben. So ist das Elternschlafzimmer jetzt 5 Meter lang, aber nur 40 Zentimeter breit. Also man kann gar nicht hineingehen, sondern nur hineinschauen. Und dann sieht man das große Doppelbett, das ganz dünne, schmale Doppelbett, das sich so nach hinten zieht, in diesem engen, schmalen Korridor plötzlich gegenüber einem Kasten. Und das Ganze wird plötzlich so klaustrophob. Also man geht in das Haus und hat sofort das Gefühl von Enge, klar, logisch. Die Möbel sind gequetscht, die Bilder sind, wenn sie auf der gequetschten Seite gehen, hängen, gequetscht, die Fotografien sind gequetscht, das Bad, all das ist so richtig gequetscht. Und das hat natürlich schon, also für mich erzählt das oder spricht das über eine Zeit, wie ich aufgewachsen bin in Österreich. Das Haus von meinen Eltern wurde in den 60er Jahren gebaut und das war in gewisser Weise noch Nachkriegsgesellschaft. Wir sind zum Beispiel in der Schule noch regelmäßig geschlagen worden und wir sind gedrillt worden, richtig. Also es war anders als heute, vollkommen anders. Als damals empfand ich jetzt es aber nicht sonderbar, sondern ich kannte ja nichts anderes oder wir alle kannten ja nichts anderes. Für uns war es normal. Erst später im Nachhinein in der Reflexion mit zeitlicher Distanz fällt mir und anderen auf. Das war sehr speziell und sehr sonderbar. Und wie so aus einer bestimmten Vorstellung von Leben und Familie und Gesellschaft und so weiter zuordnen war. Und insofern verwende ich das immer wieder, weil ich halt aus dieser Zeit komme und auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin. Mein Vater war ja noch dazu Polizist und ja, da hat sich so ein ganz spezielles Gesellschaftsbild der damaligen Zeit übermittelt und.
Eine andere Arbeit, weil du das gerade erwähnst, mit dem Polizistenvater, ist eine Polizeimütze, die an der Wand befestigt ist und ich würde sagen 500% vergrößert ist oder noch mehr?
Ja, groß halt, 1 Meter Durchmesser.
Und man stellt sich dann unter diese Mütze und die ist ja zu groß für einen selbst. Also man fühlt quasi die Fußstapfen nicht aus oder nicht die Mütze im erweiterten Sinne.
Ja.
Und das Interessante finde ich aber, dass diese Arbeiten sind ja jetzt quasi wahnsinnig breit weit verbreitet auf Instagram, weil sie natürlich quasi in dieser Selfie-Kultur irgendwie dem in die Hände spielen. Aber die kommen ja fast alle aus einer Zeit vor den sozialen Medien. Mhm. Wie viel Interpretation gibst du dem Betrachter mit an die Hand bei so einer Arbeit wie der Mütze zum Beispiel?
Naja, also ich versuche ja, wie die meisten Künstler, schon so die Richtung vorzugeben. Erstens durch den Titel, zweitens durch Interviews und Gespräche und so weiter. Letztendlich aber ist es so, dass wenn eine Arbeit draußen ist, man die wirklich aus der Hand gibt und quasi die schwebt dann im luftleeren Raum oder im interpretativen Raum. Und ich versuche das zwar zu orten und dem eine Richtung zu geben, aber ich scheitere oft, weil die Dinge eine Eigendynamik bekommen und sich selbst vorwärts bewegen. Ähnlich mit den Vanilles-Kapseln, die sind ja auch passiert, 97 die ersten, 92 die ersten, wo es noch lang kein Internet gegeben hat, letztendlich auch keine Mobiltelefone. Darum haben wir am Anfang bei diesen Sachen immer versucht, mit Polaroids zu arbeiten. Also da haben wir dann Polaroid-Kameras quasi hergeliehen oder hingestellt mit einem Stativ, und irgendwelche, die Galeristen oder die Museumsaufpasser konnten dann ein Foto machen von den Leuten, die durch die Ausstellung gegangen sind, wenn sie eines wollten. Und wir konnten dann ein Polaroid, quasi ein frühes Selfie, mit nach Hause nehmen. Das hat sich dann vollkommen geändert durch das Selfie. Und dann hat es Internetseiten gegeben mit One-Minute-Sculptures. Also das ging eine Zeit lang richtig viral und richtig los.
Die One-Minute-Sculptures gehören zu den erfolgreichsten Arbeiten von Erwin Wurm. Im Jahr 1997 beginnt Wurm, BesucherInnen und Skulptur im Ausstellungsraum zu verschmelzen. Die Skulpturen entstehen durch die Anweisungen des Künstlers und Ausführung der BesucherInnen. Beispielsweise soll sich auf eine schmale Holzlatte auf einen Podest gelegt werden. Die Flächen des Podests dürfen nicht berührt werden. Erwin Wurm bezieht sich mit den One-Minute-Sculptures auch auf die Body Art und den Wiener Aktionismus. Die Werke verändern und erforschen den Ort Museum und Ausstellungsraum mittlerweile seit 2 Jahrzehnten neu.
Lass uns doch mal über die One-Minute-Sculptures reden. Also das ist insofern sehr interessant, weil ich würde sagen, du bist eindeutig Bildhauer, und all deine Arbeiten drehen sich auch um ganz klassische Fragen der Bildhauerei, Ausdehnung, quasi aus einem gegebenen Material etwas herausarbeiten oder durch Hinzufügen schaffen. Aber die One-Minute-Sculptures waren ja, ist ein Projekt, mit dem du berühmt geworden bist, in dem Protagonisten Handlungsanweisungen ausgeführt haben, die du weitestgehend bestimmt hast, aber in dem ja dann doch, glaube ich, beziehungsweise das wäre die Frage, eine gewisse interpretative Freiheit der Ausführenden lag?
Das ist eine gute Frage, du hast ein gutes Thema aufgeworfen. Also meine Arbeit hat sich immer sehr nach den bilderischen Parametern gerichtet. Es hat mich interessiert, die zu untersuchen und damit zu arbeiten. Was ist das Bildhauerei? Was kann das heute noch, finde ich damals nicht? Also was kann das in der Gesellschaft? Hat das irgendeine Relevanz? Oder kann man sozusagen gesellschaftliche Vorgänge oder gesellschaftliche Themen, kann man denen künstlerische beziehungsweise bildhauerische Relevanz geben, oder kann das eine das andere bereichern oder bedingen, oder was passiert da, nicht? Kann ich, und so bin ich ja überhaupt zu dem Thema des Dickwerdens gekommen, wenn ich zunehme und abnehme, kann man das auch interpretieren als Bildhauerei, als Volumenswegnahme und als Volumenszunahme? Also zu und abnehmen ist sozusagen das erste Mal, wenn wir als Menschen mit dem Thema, mit dem Begriff des Bildhauerischen zu tun bekommen. Natürlich unbewusst. Wenn man das aber bewusst macht, löst das vielleicht etwas aus. Und das hat mich interessiert. Und dann eines der Themen, also Masse, Hülle, bildhauerische Themen, Zwei- und Dreidimensionalität, Hülle, Haut, Mantel, Volumen, Masse, Gewicht, Material.
Das Wachsen auch, das Vergrößern. Ne?
Genau, und Zeit. Weil wenn man eine klassische Skulptur oder was immer, oder wenn man auch eine Skulptur von Karl André hat, muss man sich die Skulptur ergehen. Also man muss quasi, um ein dreidimensionales Raumerlebnis zu bekommen, um die Skulptur herumgehen oder hin und her schreiten oder hin und her gehen oder im Raum herumgehen. Man muss sich also, es braucht Zeit und Bewegung und Eigeninitiative, um die zu erfahren, um sich die zu begehen, die Skulptur, um sie zu begreifen und sie zu begehen. Und dieses Thema Zeit hat mich eben dermaßen interessiert, dass ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich sozusagen eine Handlung, also wenn ich mich hinstelle, ich habe auch so Versuche gemacht ich habe jemanden hingestellt und dann habe ich gefilmt, und man kann aber als Mensch nur vielleicht maximal 1 Minute ganz still stehen. Das habe ich dann geloopt, 1 Stunde, und wenn man das gesehen hat, hat man das aber das Gefühl gehabt, das Auge, weil wir nicht auf Stillstand ausgerichtet sind und auf Bewegung, hat unser Kopf, unser Gehirn dann Bewegung hinein projiziert. Also die Frage war dann, wenn jemand steht, ist das jetzt eine Aktion? Klar ist es eine Aktion, aber kann das auch zur Skulptur werden? Ist es auch Skulptur? Und diese Grenzen haben mich interessiert. Und so kam ich immer auch zu den One-Minute-Sculptures. Also das sind kurze Begebenheiten, Begegnungen zwischen mir damals noch oder meinen Freunden oder eben einem Ausstellungsbesucher mit einem Gegenstand auf unübliche Weise. Und das, was sich daraus ergibt, also die Realisation, diese kurze Handlung, diese kurze performative Skulptur, die hat mich interessiert, aber auch alles andere drumherum. Es gibt erst einmal die Zeichnung, die Idee, die Zeichnung quasi, die als Skizze ausgeführt wird, dann die Anweisung für den Besucher und die tatsächliche realisierte Skulptur. Es sind drei unterschiedliche Möglichkeiten, aber alle drei haben mich interessiert. Und dann das Foto natürlich davon, das Foto als Schnappschuss auch oder als Fotografie.
Aber an sich ist sozusagen die Erfahrung dann wieder für das Subjekt, was ja zum Objekt wird in dem Moment, also der genau. Performer, wenn man so will, der dann zur Skulptur wird und aber auch die Betrachter, das ist die eigentliche Arbeit oder siehst du die gleichwertig mit der Abbildung der Fotografie?
Ja, schon die Fotografie war ja nur, also weißt du, wenn man eine Aktion macht, das habe ich ja oft gemacht, wo quasi die Skulptur oder die Arbeit nur für 20 Sekunden existiert, dann bleibt nicht viel übrig. Da bleibt auch in der Erinnerung wenig übrig. Sozusagen die Arbeit hat wenig Chance, weitergegeben zu werden und von anderen erlebt werden zu können. Das war mir zu ephemer, das war mir zu New Age, das war mir zu kurzlebig. Daher habe ich begonnen, diese Schnappschüsse zu machen, in Form von Polaroids oder in Form von eben, wie die Fotos der ersten One-Minute-Sculptures waren, also kleine Fotos, Schnappschüsse, 30x40 oder ganz klein und dann halt ein bisschen vergrößert. Die Qualität war auch so. Es war miese Qualität. Das war so, die haben so richtige, wie soll ich denn sagen, so Urlaubsfotos, Homefotos Qualität gehabt. Und als solche war mir die auch interessant. Und als solche wollte ich sie auch gesehen haben. Ich wollte sie nicht als Fotografie gesehen haben, sondern als Skulptur. Da gab es viel Missverständnisse am Anfang.
Und wie, also weil du bist ja quasi dann da auch ein bisschen wie so ein Director, wie ein Filmregisseur, der quasi das inszeniert. Wie präzise warst du in der Anordnung der One-Minute-Sculpture? Also es gibt ja dieses, fängt, wie du gesagt hast, mit der Zeichnung an, mit der Anleitung. Aber das ist ja auch ein total tolles, partizipatives Moment, wo Besucher eben auf eine andere Art und Weise dann teilhaben können an einer Ausstellung von dir. Aber als du die Fotos gemacht hast, wie genau bestehst du auf welche Haltung genau oder überlässt du das dann auch den Protagonisten, sage ich mal?
Auch ein wichtiges Thema. Ich überlasse letztendlich ganz wenig nur den Protagonisten, weil ich weiß, oder mir war die Gefahr bewusst, die sind ja sehr nahe am Klamauk oft angesiedelt, weil mich gerade dieses Lächerlichmachen der eigenen Position, der eigenen Situation, das Klaustrophobische, das Lächerliche, das Peinliche, zum Teil auch Sexualität, sehr interessiert haben, also Themen, die brisant sind in gewisser Weise. Und das konnte ich nur gut machen oder das konnte ich nur gut übertragen, wissen, wenn ich sozusagen bestanden habe auf meine Regeln, die ich eingeführt hatte. Also meine Regeln waren, das nur im musealen Kontext zu machen, beziehungsweise zu schauen, dass die Protagonisten oder die Besucher wirklich dem folgen, was ich da angegeben habe. Ich meine, die können alles machen in Wahrheit. Die können sich hinstellen und irgendeine andere Dinge machen. Nur ist es dann keine Arbeit von mir. Also das wollte ich klarstellen. Wenn man eine One-Minute-Sculpture realisieren will, dann muss man sich an die Anleitung halten. Sie können alles andere machen, das ist auch okay. Nur ist es halt dann keine One-Minute-Sculpture von mir. Das war mir wichtig, denn mir war klar, ich wurde so oft eingeladen zu irgendwelchen Eröffnungen oder zu Partys oder zu, keine Ahnung was, Vorstellungen. Komm am Abend vorbei und mach ein paar One-Minis oder die Leute wollen ein paar Minis machen. So, das wäre zum Partywitz gekommen. Und um dem sozusagen Einhalt zu gebieten, musste ich so streng damit umgehen. Das hat funktioniert. Es wird ja noch immer nachgefragt, aber nicht als Partywitz, sondern als Arbeit.
Klar, das ist ja im Städel und in der Tate und in vielen Museen immer wieder aufgeführt, weil es natürlich auch eine Erfahrung bietet, weil diese eine Minute ist ja doch sehr viel länger, als man eigentlich glauben würde. Und wenn man sich dann mal in diese Pose in diesem Kunstwerk umfällt mit anderen Objekten und Bildern und so weiter, hineingibt, ist es ja eine sehr, und vor allem auch eben zum Subjekt der Betrachtung wird oder zum Objekt von anderen Museumsbesuchern, ist es ja eine interessante Erfahrung, die du sehr früh in diesen Skulpturdiskurs eingebracht hast.
Ja, da spielt sich ja wahnsinnig viel ab, also psychologisch, philosophisch, spielt sich echt viel ab während dieser Zeit, während man dort steht. Man wird sich plötzlich bewusst, wie du schon sagtest, man wird zum Objekt. Also vorher geht man durch die Asche und schaut sich Dinge an. Und plötzlich wird man betrachtet. Also es verändert sich vollkommen. Also die ist quasi ein Paradigmenwechsel. Und das alles, was damit zusammenhängt, ist super spannend. Man muss allerdings, ist klar, die Arbeit hängt immer von einer gewissen Akzeptanz ab. Wenn ich das akzeptiere und die Einladung annehme und den Anleitungen folge, dann kann ich das sozusagen erleben. Wenn ich das nicht akzeptiere, halt nicht. Aber das ist eigentlich eh bei jeder künstlerischen Arbeit so.
Und wie war dann der, ich sag mal, Weg daraus auch wieder? Weil es besteht ja, glaube ich, oft die Gefahr, wenn du als Künstlerin, als Künstler mit einer gewissen Form oder Arbeitsweise Aufmerksamkeit bekommst und darauf auch so ein bisschen festgelegt wirst, man muss sich ja dann vielleicht auch davon wieder befreien, oder? Wie hast du das erlebt?
Absolut, absolut. Also ich muss dazu sagen, von meiner Geschichte her, von meiner Basis her, war es so, dass ich mich irgendwann entschieden habe, nachdem ich in einer Bildhauerei-Klasse gelandet war an der Kunstuni, habe mir gedacht, also ich wollte eigentlich Maler werden. Das ist eine lange Geschichte, egal. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, vielleicht ist das eine Chance, die ich ergreifen muss, und beschäftige ich mal mit dem Begriff des Skulpturalen. Und bin das am Anfang sehr analytisch angegangen und habe versucht, also zu schauen, was ist das? Habe ich eh schon gesagt, Bildhauerei, was kann das? Und dann habe ich begonnen, in verschiedenen Blöcken und in verschiedenen Systemen zu denken. Also ich habe dann wirkliche reale 3D-dimensionale Skulpturen gemacht. Und dann gab es die Performances und Videos, Fotografie, es gab die Zeichnung. Oh, ich habe jetzt irgendwas vergessen, glaube ich. Egal. Und je nachdem, was mich interessiert hat und was ich weiterbringen wollte, habe ich dann die Arbeit weiterentwickelt. Also dann verschiedene Gruppierungen, also die richtigen. Zum Beispiel habe ich das erste Fat Car im gleichen Jahr quasi entwickelt wie die One-Minute-Sculptures. Jetzt könnte man sagen, wenn man sieht, okay, das sind zwei sehr konträre Dinge. Aber alle haben sozusagen mit dem Begriff des Skulpturalen zu tun, und das ist quasi der zentrale Punkt oder der rote Faden, wo alles dranhängt.
Das Fat Car bzw. die Serie der Autos, die wirken, als hätten sie ordentlich Speck angesetzt, sind neben den One-Minute-Sculptures weitere prägende Skulpturen Erwin Wurms. Das erste Fat Car entstand 2001. Die Werke werden aus realen Autos gefertigt, denen dann voluminöse Rundungen mit Styropor und Plexiglas angebaut werden. Die Skulpturen wirken auf den ersten Blick voller Humor. Die Autos wirken klobig, niedlich. Auch wenn der humoristische Effekt oft bei Betrachtern vorherrscht, so sind die Arbeiten doch eine Auseinandersetzung mit den typischen Fragen der Bildhauerei. Modellierung, Ummodellierung, Zu- und Abnahme von Masse. Dazu kommt bei Wurm eine sozialkritische Konnotation, denn die übergewichtigen Statussymbole fragen auch nach dem Zusammenhang von Reichtum, Macht und Körpergewicht, sowie den schlanken Idealbildern einer ständig konsumierenden Gesellschaft.
Ja, und vielleicht kann man auch sagen, dass das Auto als irgendwie Statussymbol deformiert und fett geworden auch einen aus der Comfortzone holt, wie die One-Minute-Sculpture das tut.
Ja, vielleicht, klar, auch, ja. Aber was ich noch sagen wollte, also dadurch, dass ich diese verschiedenen Schwerpunkte hatte und man die aber publikumsweise oder von der Kritik her immer nur einzelne Gruppen sich herausgenommen hat und die auf die fokussiert ist. Er hat den Anschein gehabt, ich mache mal das und mal das und mal das. In Wahrheit habe ich immer parallel diese ganzen Gruppierungen weitergetrieben. Und wie ich schon gesagt habe, also die One Minutes und die Fat Cast sind im gleichen Jahr entstanden, die sich eigentlich fast widersprechen. Und daher war es aber immer so, wenn ich, weil du mich vorher angesprochen hast, wie komme ich wieder raus aus dem Ganzen? Also wenn ich dann zu viel gemacht habe und ich habe jahrelang fotografiert, und dann habe ich gemerkt, irgendwann, es wird schwach, es interessiert mich nicht so, weil die Spannung bei mir selbst nicht mehr da ist. Und habe entschieden, es ist besser aufzuhören. Und dann habe ich damit aufgehört und habe diesen Zweig quasi vertrocknen lassen und habe mich auf was anderes weiter. Mhm. Aber im Grunde genommen haben die alle immer zusammengehört.
Du hast vorhin gesagt, es ist eine lange Geschichte. Aber was mich schon nochmal interessieren würde, ist, wie kommt man aus der österreichischen Provinz als Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau überhaupt auf die Idee, Kunst zu machen und auch, ob es Malerei ist. Also was war da die Begegnung?
Ja, da ist, wir waren in so einem Mehrfamilienhaus, haben wir gewohnt, in Graz, in so einem Buburg heißt das, Bundeswohnung, wie auch immer. Und in diesem, da haben vielleicht 30 Familien gewohnt, in diesem einen Wohnblock. Und da sind, davon sind drei Leute Künstler geworden. Ich glaube, da ist ein Meteorit drüber oder ein Komet drüber und der hat uns beeinflusst. Ich glaube, das war's.
Und sind die auch so weltbekannt wie du?
Nein, aber ich mag sie. Ich mag sie. Die sind interessante Künstler.
Aber mal im Ernst, was war deine erste Begegnung? Wie bist du in die Kunst gekommen?
Also für mich war das, komme ich wieder zum Narrow House zurück. Da bin ich ja aufgewachsen, in diesem Haus quasi. Und ich hatte eine liebevolle Kindheit und meine Eltern waren super zu mir. Mein Vater hat, das Einzige, was ich gelesen habe, war Kriminalromane, das ist auch okay. Ja. Sonst gab es nicht viel Literatur bei uns oder auch klassische Musik. Es gab es alles nicht. Es war ein Haushalt, wo es das nicht gab und das Leben war schön. Aber dann hatte ich sozusagen durch Taschengeld, ich habe im Monat, glaube ich, 20 Schilling bekommen, in der Woche 20 Schilling bekommen, einen Monat, weiß ich nicht mehr. Und bin damit immer, weil ich irgendwie angeregt wurde, durch Freunde auch, da gab es einen Bücherladen und bin dort vorbei und habe mir um 20 Schilling dann immer ein Buch gekauft. Das erste Buch, das ich mir jemals gekauft habe, war Bertolt Brecht, Cäsar. Keine Ahnung warum, mich hat der Name irgendwie angespornt. Und ich habe dann viel gelesen. Ich bin so in die Literatur hineingekippt, habe diese Türe geöffnet in die Literatur und dann später Philosophie, und aber immer nur als dilettierend und dann oder lesend und dann in die bildende Kunst. Und so habe ich mir eine private Welt geschaffen, wo meine Eltern keinen Zugang hatten. Und weil meine Freunde auch zum Teil keinen Zugang hatten. Das war für mich eine eigene private Welt, wo ich sozusagen auf Reisen gehen konnte und vollkommen woanders sein konnte oder mich vollkommen anders imaginieren konnte. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Daher habe ich auch lange Zeit vermieden, dass meine Eltern zu meinen Ausstellungen kommen. Das war mir immer peinlich und unangenehm. Das war meine Welt und die wollte ich nicht sozusagen infiltriert wissen von meiner Familie.
Und dann war der erste Schritt, die Malerei da auszuprobieren.
Naja, weil ich, logisch, also ich habe ein kleines Zimmer mit meiner Schwester geteilt und überhaupt keinen Platz. Ich habe schon kleines, winzige, solche Skulpturen wie gemacht, aus Draht. Das war nur Versuche, irgendwas zu tun mit Steinchen. Und dann, und, ja. Also Papier war dann größer. Ich habe auch sehr klein gezeichnet, das konnte ich aber dann größer machen. Und das hat sich richtig festgefressen. Die haben alle gedacht, das ist eine kurze Episode oder was auch immer. Und das wurde immer dringlicher. Und dann einer meiner Nachbarn, also von dem ich schon erzählt hatte, die auch Künstler waren, der hatte dann surrealistische Bilder gemacht, hatte ganz lange Haare, einen Riesenschnauzer, war bei einer Band und surrealistische Bilder, das war nicht unfassbar toll. Also ich war jünger als der. Und der war so fast ein bisschen ein Vorbild für mich einige Zeit lang. Also dieses, nämlich das Ausbrechen aus dem Kleinbürgerlichen, das war das Faszinierende dabei. Und die Kunst war sozusagen eine Schiene dafür.
Und du hast dich dann beworben an der Akademie oder wie?
Ja, da muss man sich bewerben und die haben mich dann in die Dings gesteckt, in die Klasse für Bildhauerei. Weil das war damals so üblich. Die Profs oder die, mit den Assistenten, die haben gemeinsam sich die Leute ausgesucht, die sie haben wollen, und die haben sich dann einfach eingeteilt. Du passt dahin oder du gehst dorthin. Das hat meistens sehr viel besser funktioniert. Die Maler wollten Maler werden, wurden Maler, kamen in die Malerklasse und die Grafiker, die Bilder. Bei mir war es anders. Ich wollte Maler werden und kam in die Bilderei. Und so hat sich das Ganze ergeben.
Und wenn du jetzt zurückguckst, du hast ja selber auch unterrichtet, wie wichtig ist es, Kunst zu studieren an der Akademie?
Es ist schon wichtig, weil es Gleichgesinnte, Gleichaltrige mit gleichen Interessen gibt, die alle an der gleichen Strang ziehen und die einen geschützten Raum haben, ist wahnsinnig wichtig. Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die richtig wirklich Guten, dass mich die nie gebraucht haben, sondern die weniger Guten, die hängen wie nasse Wäsche an einen. Also das ist jetzt hart ausgedrückt, aber so ist es halt dann auch oft. Und die haben dann auch meistens keine Chance, die Schlechten. Also die machen das. Da muss man dann beinhart sagen, also es wäre besser, es ist furchtbar, das so jemandem sagen zu können. Heute kann man das fast überhaupt nicht mehr sagen. Wie ich studiert habe, Batz und Brock, der hat es dann ganz klar gesagt. Der hat gesagt, ach Mensch, wird gescheiter was anderes und das ist gar nichts. Also heute geht das nicht mehr. Aber immerhin, ich habe es versucht und ja, ist nicht so leicht. Vielleicht hat man auch Unrecht dann, weil ich kann mich erinnern, also zu mir hat er mal, eben der Batz und Brock hat damals zu mir gesagt, ich hatte eine Präsentation gehabt, und ich habe bei ihm studiert in Wien, hatte eine Präsentation und ich habe da so Sachen gemacht und er sah die und da kam ja die ganze Klasse und nicht nur die ganze Klasse, sondern die halbe Uni konnte kommen zum Zuhören und der sieht das und sagt, ach Mensch, das ist echte Scheiße, also das kannst du einfach nur wegschmeißen, alles wegschmeißen. Also da geht man dann so klein hinaus und da denkt man sich, Mist, also was mache ich jetzt? Mache ich jetzt weiter oder höre ich auf? Und viele haben aufgehört. Ich habe aber gedacht, aber jetzt, ich mache weiter. Also für mich war das wichtig, gerade dieser Widerstand auch.
Bason Brock, eigentlich Jürgen Johannes Hermann Brock, Denker im Dienst und Künstler ohne Werk, ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal. Er gilt als Vertreter der Fluxusbewegung. Bason Brock wird zwischen Lehre, Theorie und Aktion eingeordnet. Er hat nie Kunst studiert, ist aber Kunstexperte. In den 60er Jahren nahm er an Happenings mit Joseph Beuys und Friedensreich Hundertwasser teil. Im Jahr 1968 richtete er anlässlich der Documenta 4 erstmals seine berühmt gewordene Besucherschule ein. Dort vermittelte er sein Verständnis der Kunstbetrachtung. Seine Ästhetik der Vermittlung prägte Brock in dem gleichnamigen Buch 1977. Darin ist das Action-Teaching, also das Aktionslehrstück, ein zentraler Teil der Vermittlung. Das Publikum wird zum Akteur. In Berlin betrieb er von 2011 bis 2019 die Denkerei am Oranienplatz, ein Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der Hohen Hand. Seit der Schließung besteht diese als Denkereimobil an verschiedenen Orten fort.
Und bist du dann quasi über das Papier, wie du beschrieben hast, die One-Minute-Sculptures fangen ja auch an, mit Zeit gibt es ja auch ein großartiges Buch, in dem die fast alle drin sind, als Zeichnung kombiniert mit, also das war, ist glaube ich, als du den österreichischen Pavillon gemacht hast, in dem Zusammenhang erschienen. Aber fing das so an, dass quasi die Ideen auf dem Papier entstanden sind und dann zur Skulptur wurden?
Nein, zuerst waren die Ideen in Form von, ganz am Anfang in Form von Videos, diese 59 Stellungen, wo ich da mit Freunden in Kleidungsstücke hineinschlupfe, ganz unüblich und ganz schräg und ganz sonderbar. Da war zuerst also die tatsächliche Arbeit am Skulpturalen. Und dann war ich aber immer so pragmatisch auch, weil es wollte ein Galerist ausstellen aus San Francisco, Jack Handley hat er damals geheißen, ein junger Galerist damals. Und der hat gesagt, also er wird das gerne ausstellen, aber kein Geld, mich einzuladen, dass ich hinfliege. Und wir konnten also auch keinen Transport machen, weil er einfach kein Geld hatte. Also wie gesagt, okay, also das, was ich da jetzt gemacht habe mit diesen One Minutes, ich habe ihm Zeichnungen dann gemacht, du kaufst einen Pulli, aber es war noch vorher eine Pulliserie, diese, weißt du, diese aufgehängten Pullis, die nach bestimmten Anleitungen aufgehängt wurden, eine kurzlebige Skulptur. Und das habe ich ihm aufgezeichnet. Du kaufst einen Pulli oder Sack oder mehrere Pullis. Ich mache dir die Zeichnung. Du hängst die dann nach meinen Anweisungen auf. Und dann hängen sie einen Monat. Und am Schluss kannst du es verpacken. Und so war es dann auch. Und am Schluss haben dann ein paar Leute so Pullis gekauft. Also diese Konstellationen, diese Hängungen. Und der hat ihnen dann die Anleitung quasi mitgegeben, die ich ihnen geschickt habe, gefaxt damals noch. Und so haben wir die Dinge die Sachen an die Leute gebracht und die haben das dann tatsächlich aufgehängt. Und vor kurzem habe ich ein Foto bekommen von jemandem, der seit damals so einen Pulli hängen hatte. Dann wollte er ihn wieder weghängen nach ein paar Jahren. Dann hat er gemerkt, hoppla, der Erwin Wurm ist ja doch existent und ist vielleicht besser. Ich hebe mir das Stück auf und er hat es wieder aufgehängt. Nach 30 Jahren.
Und diese Pullover, auch die, zu denen kehrst du immer wieder zurück. Du hast im Stephansdom einen riesigen ja. Pullover aufgehängt.
Das musste sein.
Wie ist es dazu?
Das musste sein. Ich musste da ein bisschen die Kirchgänger schotten mit diesem riesen Pulli.
Das ist aber ist aber auch in der Tradition des Fastentuchs, oder?
Ja, der Dompfarrer vom Stephansdom, der Toni Faber, hat mich eingeladen, ein Fastentuch zu machen. Und da ich, ja, also auch über den Pulli könnte ich jetzt lang reden, weil der Pulli ist die zweite Haut sozusagen, also über den menschlichen Körper, nicht über uns. Und ist ein faszinierendes Material, womit man ganz schnell skulptural tätig sein kann. Man braucht nur irgendwas reinstopfen und schon hat man eine Skulptur. Und das kann man sehr schnell ändern. Also das ist ganz leicht verfügbar und ganz easy machbar und daher auch interessant für mich, weil es schnell realisierbar war. Und sozusagen dieses Thema Pulli habe ich so oft durchdekliniert und durchgespielt in den verschiedensten Variationen und irgendwann kam ich drauf, man kann ja auch Teile von Architekturen mit einem Pulli bekleiden beziehungsweise etwas machen für die Wand oder für den Teil, zum Beispiel Decken gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, das Fastentuch ist etwas, was mich interessiert hat immer. In der christlichen Ikonografie gibt es ja die Maria mit dem Schutzmantel, wo sozusagen die Schützlinge unter dem Schutzmantel drinnen sind. Und der Fastenpulli, also als Pulli, als Kleidungsstück, groß, riesig, der ja auch durch Wärme ist ja ähnlich wie bei der bei der Wärmeflasche, sozusagen eine physische Qualität, die eine psychologische Qualität auch hat, wie Schutz und Liebe und so weiter, oder Wärme und Geborgenheit. Und das kam, da spielte da alles zusammen. Und so hat das eine das andere gegeben. Und irgendwann war dieser Pulli da. Und wir haben, ein Fastentuch muss ja quasi den Altar abdecken, wenn wir in dieser Zeit des Fastens den Altar nicht, also die Gläubigen nicht sehen sollen. Und da haben wir gedacht, das Beste ist einfach, ich hänge einen riesen Pulli hin. Und das hat dann ganz gut funktioniert.
Und wie war die Resonanz?
Also die war sehr geteilt. Also einerseits haben es Leute gehasst. Die wollten austreten aus der Kirche. Auf der anderen Seite haben es sehr viele sehr geliebt. Also es war echt, die Reaktion vom Dompf war gut. Er hat gesagt, also ich finde das toll, dass da so viel quasi unterschiedliche Meinungen daherkommen, und er liebt es und er möchte es im nächsten Jahr wiederholen. Also schauen wir mal.
Interessant. Ich meine, es ist ja, aber eine richtige Kontroverse gab es nicht. Es gab einfach nur Leute, die...
Ja, also ich habe es auch nicht mitgekriegt, aber ich habe gehört, also viele, die haben ihn beschimpft in der Kirche, was er da macht mit dem Heiligen Räumen. Und ja, also okay. Ich verstehe, das kann ich auch irgendwie nachvollziehbar. Also ich will ja auch niemanden verletzen jetzt. Das kann ich schon nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es ja auch nicht als Frau gedacht. Und es war so wirklich so, wie ich es eben vorher besprochen habe, gedacht.
Ja, wir haben ja auch so einen riesigen schwebenden Pullover ausgestellt, der quasi von oben herunterläuft, aber natürlich ist es kein heiliger Ort mehr, aber
ja, ja.
Ich finde, es ist sehr interessant, wie die Wolle in so einem großen Raum funktioniert, und eben mit diesen ganzen Komponenten, die du eben benannt hast, die sie auch zwangsläufig irgendwie durchs Material ausstrahlt.
Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein wird es mir erst klar, wenn du es so sagst, stimmt. Weil die Kirche, die Galerie, übrigens ein wahnsinnig toller Raum, die war ja eine Kirche davor. Und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass mir das im Kopf dann diese Logik leicht passierte, dass ich von deinem Kirchenraum quasi, der zwar keine Kirche mehr ist, aber architektonisch zumindest darauf verweist, auf den Pulli da im Stephansdom hinkam. Ich glaube, das war ein ziemlich logischer Schritt dann für mich, leichter.
Und noch eine andere Frage, als diese One-Minute-Sculptures dann so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen haben, haben ja die Red Hot Chili Peppers ein Video gemacht.
Ja.
Damals waren Red Hot Chili Peppers das, was heute...
Weiß ich nicht, wer ist das heute?
Weiß ich, was ist heute? Das ist heute Drake oder sowas, auf dem Niveau.
Okay.
Also das waren ja wirkliche gigantische Weltstars.
Ja, ja.
Wie war das? Die haben das ja gemacht. Du hast es ja nicht directed, sondern die haben es einfach...
Nein, mich hat da Marco Romanek angerufen. Das war dieser Videodirektor, der die ganzen Videos für MTV gemacht hat mit Madonna und Michael Jackson und Rolling Stones und was weiß ich, David Bowie. Also mit diesen ganzen Megastars. Und ich muss sagen, ich habe, da ich in meinem Studio nie Musik gehört habe, nie, hatte ich immer nur Stille, jetzt noch immer. Also ich arbeite in Stille. War ich wirklich nicht am Laufenden, was diese Art von Musik betrifft. Und die haben angerufen und ich habe die nicht gekannt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich habe dann so in den Raum, ich heb ab und da sitzen drei Leute von mir, also so Mitarbeiter im Assis. Und ich sage dann, und der Marc Romanek sagt, und ja, und er macht mit den Red Hot Chili Peppers ein Video, und ich habe das so wiederholt, Red Hot Chili Peppers, und dann sehe ich die hinten, wie sie so machen, denken, okay, ja, also gut, scheint interessant zu sein. Und so haben wir dann quasi das Ganze ausgehandelt. Und es war toll, weil ich habe mir dann die Musik angehört und fand ich großartig, war einfach wirklich gut. Und dann aber für mich das Wichtige war, da gab es einen Vertrag und wurde gezahlt und so weiter, hin und her. Aber für mich das Wichtige war, weil ich habe natürlich schon MTV gesehen auch immer wieder und habe gemerkt, da wird wahnsinnig viel gestohlen bei Künstlern. Also da hat man Videos gesehen, da konnte man sagen, von welchem Künstler genau welche Szene ist. Also einfach abgekupfert. Ohne irgendeinen Credit ohne irgendeine Namensnennung. Und ich habe damals sozusagen bestanden, das war ein Teil der Abmachung, dass ich gecredited werden möchte. Und die haben das gemacht. Und ich glaube, ich war der erste Künstler auf MTV, wo dann der Name dabei stand. Also das war schon sensationell. Ich durfte selber beim Video, ich durfte ein bisschen sozusagen dann im Nachhinein sagen, das ist besser so und das ist besser so. Aber die haben sich wirklich in meiner Arbeit bedient und haben das genommen, was sie interessiert hat. War okay. Ist ja auch nicht meine Arbeit, sondern ihre.
Und hattest du jemals die Sorge, dass das sozusagen aus der, wann hast du gemerkt, dass es gut ist oder okay ist, mal Kontrolle abzugeben und die Arbeit quasi dann sich selbst zu überlassen?
Also ich habe das du immer wieder, das passiert ja immer wieder. Also es gibt so Situationen und ich bin da situationselastisch. Also ich kann mich dann auf auch bei Ausstellungen einstellen auf sehr schnell auf neue Bedingungen und auf neue Konstellationen und auf neue Möglichkeiten. Und da, wenn ich sozusagen die Möglichkeit habe und mir geht's gut und ich sehe das ein, dann lasse ich das zu. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man dann bockt und wenn man sich zurückzieht und wenn man sich verkrampft, es ist, also für mich ist das Erstere interessanter, dem nachzugehen und zuzulassen. Und ich habe auch immer letztendlich positive Erfahrungen damit gemacht, weil ich selber auf neue Wege komme und auf neue. Ich habe zum Beispiel, kann mich erinnern, ich habe eine Ausstellung gehabt in der Galleria Moderna Galleria, wie sie heißen, in Bologna, Galleria d'Arte Moderna, so. Und die haben das erste Fettcar gezeigt. Und dann haben die Arbeiter dort, sie aus Spaß, die hatten so ein kleines Video runtergeladen, damals ganz früh noch alles, und da hatten sie ein Auto und das haben sie sprechen gelassen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, haben sie mein Auto genommen und das haben sie zum Sprechen gebracht. Sehr dilettantisch, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eine super Idee. Und das habe ich dann verwendet. Und so bin ich dann auf diese Dinge gekommen.
Ach so, ist es zu der Arbeit gekommen in Wolfsburg?
Ja, genau.
Okay. Mit dem sprechenden Auto.
Ja, genau.
Als Künstler ist es ja so, dass man erstmal irgendwie auf einen Weg kommen muss, wo man das Gefühl hat, man ist an der richtigen Sache dran. Und das ist irgendwie authentisch zu dem, was man sagen, machen will. Und das muss man ja erstmal spüren und dann andere dafür begeistern, einen zu unterstützen. Wann hast du gemerkt, du bist sozusagen, du hast das gefunden, was du machen willst, oder bist auf der richtigen Fährte, was Skulptur angeht?
Ist schwierig. Das ist echt kein einfacher Prozess, weil die eigene Vorstellung immer also sich anders abspielt als, oder die eigene Erwartung immer eine anders ist als das, was dann in der Realität passiert. Ich habe mich immer wieder stückchenweise an dem genähert, was ich sozusagen in der Arbeit wollte, was ich also erreichen wollte, dass ich diese Momente zwischen dem Skulptoran oder zwischen der Aktion hinterfrage und untersuche und schauen, wie weit ich hingehe. Und das hat mich dann woanders hingebracht und das hat mich dann wieder woanders hingebracht. Ich bin dann sehr oft meiner Arbeit gefolgt. Und dann kam negative Kritik. Zack. Die haut einen nieder und die wirft einen zurück. Und dann habe ich mich nach 3, 4, 5 Tagen aufgerafft und habe weitergemacht, habe das weggedrückt und habe weitergearbeitet. Und dann gelangen mir Dinge und dann wurde es besser und dann gibt es Ausstellungen, diese Ausstellung, jene Ausstellung, besser und dann wieder, zack, Kritik, bumm. Dann liegt man am Boden und rafft man sich wieder auf nach 3, 4, 5 Tagen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, diese Kritik, die ist sehr oft Häme, die hat sehr oft nichts mit Kritik zu tun, sondern wie man weiß, es gibt ein wahnsinniges Lagerdenken in der Bildung, nicht nur in der bildenden Kunst, überall wahrscheinlich. Also es gibt Gruppierungen, es gibt sozusagen die Stelle, die Galerienstelle damals oder die Kuratorenstelle oder die Museenstelle oder was auch immer. Und da geht's letztens nur um Vorstellungen, die eigene Ideen, die eigene Vorstellung durchzudrücken und sozusagen die Meinungshoheit zu erlangen. Es geht letztendlich immer nur um das Fortkommen, das Weiterkommen. Mhm. Das sind Karrieregedanken. Und ist alles nachvollziehbar, aber das stärkt einen dann letztendlich, wenn man das erkennt und draufkommt. Es hat ja eine gewisse Zeit in der bildenden Kunst gegeben, wo quasi vorgegeben war, was machbar ist und was gut ist und was nicht. Erinnere dich an die Minimal Art, an die Konzeptkunst, an die, was weiß ich, an die Pop Art und all das. Da konnte man nur so arbeiten. Nur so war erlaubt, alles andere war scheiße. Und das hat sich aufgelöst, das hat sich verändert. Und plötzlich ist viel mehr möglich oder scheinbar viel mehr möglich. Und dann hat man begonnen, sozusagen in diesem Clusterdenken, in diesem Cluster zu agieren. Also die quasi die eine Galerie damals, die Max Hetzler Galerie, die hat nur so gedacht und das, was Max Hetzler gemacht hat, war gut, alles andere, was da nicht drinnen war, war Dreck. Und viele haben ja so, oder in Österreich später Backisch, seine Galerie, quasi die haben, seine Künstler, die haben die Weisheit gepachtet gehabt oder eher alle andere waren schlecht und alle anderen wurden bekämpft. Das relativiert sich irgendwann einmal und irgendwann kommt man drauf, hoppla, das sind ja alles nur Marketingvorstellungen und Marketingstrategien, die haben mit der Realität nichts zu tun.
Und alles funktioniert nebeneinander. Aber wenn Absolut. Du jetzt in so einem Schaffensprozess bist, merkst du, also hast du damals gemerkt, dass du was geschaffen hast, was es in der Form noch nicht gab und was auch diese Anerkennung Nein. bekommen wird? Hast du nicht gemerkt?
Nein, habe ich nicht gemerkt. Ich habe, wie ich zum ersten Mal die One Minute zum Beispiel gemacht habe, war ich in Bremen, war super deprimiert und war da alleine, war schrecklich und habe dann 10 Tage für mich hingearbeitet.
Ich glaube sogar Bremerhaven, oder?
Ja, schrecklich.
Was ja noch deprimierender ist als Bremen.
Also nicht nur das war deprimierend, es war irgendwie Spätherbst und es hat geschüttet die ganze Zeit und es war irgendwie alles scheiße. Ich hatte gerade die Scheidung hinter mir, oder mitten in der Scheidung, war alles Horror. Und dann kam ich auf diese grünen Zweige da und da habe ich mich draufgesetzt und es hat funktioniert, es hat geknistert, es war toll. Gleichzeitig, ich habe nie Tagebuch geschrieben, glaube ich, ein halbes Jahr in meinem Leben. Das war zu dieser Zeit, wie ich die One Minutes kreiert habe zum ersten Mal. Ich habe jetzt mal nachgelesen, stand da drinnen. Großer Zweifel, 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 ob das was ist, keine Ahnung. Also ich hatte hauptberuflich hauptsächlich Zweifel. Und dann plötzlich hat es mich aber irgendwie gejuckt und ich habe dann weiter und weiter. Und dann habe ich schon gemerkt, Reaktionen von außen, du aus Paris, Erwin, weißt du, da gibt's viele Leute, die dich interessieren und da gibt's Modeschöpfer, die das übernehmen und andere Fotografen, die sich beeinflussen lassen. Der erste Katalog war innerhalb von 3 Wochen ausverkauft. Dann der zweite Katalog mit den Zeichnungen auch ganz, ganz schnell weg. Und da habe ich gemerkt, hoppla, da bin ich in irgendwas getreten, was auf einmal wahnsinnig funktioniert, ohne dass ich es je so erwartet hätte.
Und auch nicht beim Machen gemerkt hast?
Nein, überhaupt nicht. Noch immer nicht. Mhm. Weiß ich nicht.
Und lagst du schon mal falsch, ja, dass du gedacht hast, oh, jetzt hast du was Großes geschaffen und dann war das...
Ja, doch, immer wieder. Aber so ist es.
Was kommt für dich jetzt als nächstes? Also was hast du dir vorgenommen in der Arbeit?
Ich habe jetzt so eine neue Serie begonnen, die mich wahnsinnig fasziniert. Die habe ich dir Fotos geschickt. Und da mache ich jetzt weiter. Und dann, ich ziehe natürlich alle anderen immer mit. Also ich mache sowohl dort als auch da weiter. Also Fotos mache ich jetzt keine, aber alle anderen Dinge passieren weiter. Und ich mache eine Ausstellung bei einem jungen Galeristen in Deutschland, der heißt Johann König. Die kommt bald, glaube ich, in einer Pop-Up-Ausstellung in Köln. Und dann, ich glaube, auch in Paris, oder? Und ansonsten im nächsten Jahr sind wir wieder voll. Heuer wurde viel gecancelt. Aber ich habe trotzdem, ja, glaube ich, 6 oder was gemacht. Also hat funktioniert. War okay.
Richtig, erzähl mal von dem Projekt mit dem Lars Eidinger. Also wir machen diese 2-Personen-Ausstellung mit Lars und dir. Erzähl mal von den vom Prozess, wie lief das ab?
Also der Lars war bei mir und ich habe ihn abgegossen und wir haben einige Fotos gemacht und ich wusste lange nicht, was ich mit ihm mache und er wusste nicht, was er mit mir macht. Ich war erstmal sympathisch und es war sehr lustig und es war sehr befreiend und angenehm und gute Gespräche. Und dann kam ich aber eigentlich 2 Monate danach, kam ich eigentlich drauf, was ich genau will, wie ich sozusagen mit diesen Dingen weitergehe. Und die Ausstellung wird es von diesen Skulpturen sein, die wo nur 2 mit dem Lars zu tun haben, aber der Rest nicht. Aber der Lars war sozusagen der Auslöser für mich, seine theatrale Geste, die er irgendwann auf der Schaubühne oder wo auch immer sozusagen dargestellt hat. Da habe ich etwas genommen daraus und das leite ich weiter und mache daraus Skulpturen. Aber wie gesagt, diese Arbeit beziehen sich direkt auf ihn. Und der Rest nicht. Und Fotos werde ich keine ausstellen, weil er wird Fotos ausstellen, die sich auf meine One Minutes irgendwie beziehen. Daher brauche ich keine One Minutes auszustellen oder andere Fotos. Daher haben wir das so getrennt und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Und die beziehen sich aber darauf, die fotografieren nicht One Minutes. Es sind keine One Minute Sculpture, nein.
Nein, er hatte so ein Buch gemacht, auch das kennst du auch, besser als ich, glaube ich. Er hat ein Buch gemacht, wo er so Leute in verschiedenen Positionen, einer mit dem Handy sehr komisch und einer liegt irgendwo Beine oben und einer steht, keine Ahnung, irgendwas. Die haben in gewisser Weise was mit den One Minutes zu tun. Die zeigt er und ich zeige diese Skulpturen, die nichts mit den One Minutes zu tun haben, aber sozusagen die kreisen um ein Thema. Wir arbeiten nicht direkt über uns, gar nicht, sondern wir haben uns in gewisser Weise gegenseitig ein bisschen inspiriert und bereichert. Und das ist, glaube ich, besser und gescheiter.
Super, ich danke dir vielmals für die Zeit.
Gerne, danke dir.
Was ich an dem Gespräch mit Erwin jetzt sehr spannend fand, ist, dass seine Arbeiten ja oft humoristisch oder wie eine Karikatur oder auch surreal, komödiantisch herüberkommen. Und ich finde interessant, mit welcher Ernsthaftigkeit er zu diesen Formen und Skulpturen gekommen ist und fast schon analytisch quasi sich an dem Skulpturbegriff abarbeitet. Und das fand ich sehr spannend, wenn man sich da so reinversetzt.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.